Was ist von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat zu halten? Erhöht das Großstadtleben die Anfälligkeit für Angststörungen und die Linkspartei und ihre Vorliebe für den Macho-Kult? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischau, ich bin Kolumnist beim Focus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Die SPD hat einen neuen Kanzlerkandidaten. Nach Peer Steinbrück und Martin Schulz soll jetzt Olaf Scholz die Sozialdemokraten ins Kanzleramt führen. Große Überraschung, auch bei den Experten, dass die SPD sich so früh festlegt. Ich glaube, am meisten überrascht war Olaf Scholz selbst. Die letzte Wahl, bei der er sich um eine Mehrheit bemüht hat, ist ja noch nicht so lange her. November 2019, die Wahl zum SPD-Parteivorsitz. Olaf Scholz war gesetzt, klar, Vizekanzler, Bundesfinanzminister. In die Stichwahl ging es dann gegen ein absolutes Außenseiter-Duo, den ehemaligen Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und eine Frau, deren größte Führungsleistung bislang die Arbeit als stellvertretende Vorsitzende des Landeselternbeirats in Baden-Württemberg gewesen war. Ich habe vergessen, wie viele Stimmen genau auf Olaf Scholz entfielen. Waren es 20 oder 22% der Wahlberechtigten? 46% der SPD-Mitglieder war die Zukunft ihrer Partei so egal, dass sie gar keine Stimme abgaben. Man musste nicht mal das Haus verlassen, um den Parteivorsitzenden zu bestimmen. Man konnte ganz bequem zu Hause auf dem Sofa sitzen und online abstimmen. Aber selbst dafür war die Hälfte der Sozialdemokraten zu alt oder zu müde oder zu desinteressiert. Ich muss sagen, ich bewundere Scholz. Wie nennt man das, wenn jemand gerade bei den eigenen Leuten durchgefallen ist, aber er sich schon wenige Monate später um das wichtigste Amt bewirbt, das man in Deutschland zu vergeben hat? Gesundes Selbstbewusstsein, partieller Realitätsverlust, leichte Form von Autismus? Wir wünschen jedenfalls Olaf Scholz von dieser Stelle viel Kraft und Ausdauer. Immerhin eine Sache ist jetzt geklärt, die Frage möglicher Koalitionspartner. Im Zweifel wird man auch mit der Linkspartei regieren, hat die neue Parteivorsitzende Saskia Esken gesagt. Wenn alles nach Plan läuft, wird damit also erstmals eine Partei in die Bundesregierung einziehen, die findet, dass die DDR im Prinzip das Richtige wollte, das Richtige halt nur schlecht umgesetzt hat. Weshalb sie sich bei der Linkspartei ja auch beharrlich weigern, von der DDR als Unrechtsstaat zu sprechen. Aber ich meine, Vergangenheitsaufarbeitung wird ohnehin überschätzt, war doch immer schon die Meinung der Linken, oder? Die Junge Union hat vergangene Woche folgende Kabinettsliste herumgeschickt. Kanzler Robert Habeck, Finanzen Katrin Göring-Eckardt, Wirtschaft Kevin Kühnert. Auf mich kommen goldene Zeiten zu. Okay, wird nicht ganz billig der Spaß. Seit Wochen sitzt Saskia Esken bei sich im Keller und überlegt, wem sie was wegnehmen will. Jeder hat einen anderen Weg, die Zeit im Homeoffice rumzubringen. Die einen räumen die Garage auf, die anderen streichen das Badezimmer. Die SPD-Vorsitzende erfindet laufend neue Steuern. Geld ist für Leute wie Saskia Esken kein Problem. Entweder man leiht es sich oder man nimmt es denjenigen weg, die ohnehin zu viel davon haben. Scholz als Kanzler, das ist zugegebenermaßen kein Selbstläufer. Wenn Sie jemals in die Verlegenheit kommen sollten, ihm zu begegnen, mein Rat, tun Sie es so, als ob Sie noch ganz schnell jemand anders begrüßen müssten. Wenn es sowas gäbe wie die Liste der langweiligsten Politiker Deutschlands, Olaf Scholz würde mühelos einen der Spitzenplätze belegen. Scholz kommt aus Hamburg. Was soll ich sagen? Als es kürzlich hieß, jetzt würde die Abstandsregel von 1,5 Metern fallen, ging ein Seufzer der Erleichterung durch die Hansestadt, endlich zurück zu den gewohnten 5 Metern. Ich komme auch aus Hamburg. Der ein oder andere wird es vielleicht herausgehört haben. Scholz ist wie Hamburg. Nett, ruhig, solide. Der größte Aufreger in der Hamburger Gastroszene war zuletzt die Frage, ob Till Schweiger das teuerste Leitungswasser der Stadt serviert. wäre in Berlin eine Randnotiz, ist in Hamburg Schlagzeile. Einmal wollten sie in Hamburg beweisen, dass sie auch Weltstadt sind. Erinnern Sie sich noch? Juli 2017, G20, da war Scholz noch Bürgermeister. Seien Sie unbesorgt, versprach er, man richte ja auch jedes Jahr den Hafengeburtstag aus. Ging dann ein bisschen anders aus. Wenn ich die Wahl hätte zwischen einer spießigen Kaufmannsstadt und einem Moloch wie Berlin, dann würde ich immer die Ruhe vorziehen. Zu viel Großstadt macht auch krank. Das ist erwiesen. Angsterkrankungen und Depressionen kommen bei Menschen, die in der Stadt leben, etwa 20-40% häufiger vor. Das hat eine Studie der Uni Mannheim ergeben. Schizophrenie tritt sogar doppelt so häufig auf. Sie sehen also, Langeweile hat nicht nur ihre schlechten Seiten. Das ist André Hunko, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag. Wenn irgendwo auf der Welt ein linker Potentat in Bedrängnis gerät, dann ist Hunko mit einer Solidaritätsadresse zur Stelle. Ich habe ja Sympathie für Menschen, die auch dann zu ihren Helden stehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Diplomatie statt Sanktionen, schrieb Hunko, als Alexander Lukaschenko Tausende in Weißrussland verhaften ließ. Das richtige Zeichen der Solidarität mit den Menschen in Belarus seien mehr Jugendaustausch und Städtepartnerschaften. Städtepartnerschaft gegen eine sozialistische Militärdiktatur. Das nenne ich mal einen innovativen Ansatz. Überall sprechen sie verächtlich über starke Männer. Die Zeit der Machos sei vorbei, heißt es gern. Die Linkspartei ist die einzige Partei, die sich noch traut, vorbehaltlos zum Macho-Kult zu stehen. Maduro in Venezuela, Lukaschenko, Putin natürlich, der Mann, der mit blankem Oberkörper Bären niederringt und jetzt auch furchtlos die Corona-Spritze ansetzt. Die Russen sind die Ersten, die einen Impfstoff gefunden haben, ganz ohne Nebenwirkungen. Ein starker Mann ist leider vergangene Woche etwas ins Abseits geraten. Sie werden es vielleicht gehört haben, 40.000 Corona-Tests blieben in Bayern unbearbeitet, weil man sich nicht in der Lage sah, den Tests die richtige Adresse zuzuordnen. Ist natürlich ein kleiner Blow für Markus Söder, den obersten Corona-Bekämpfer. Zum Glück kam dann der Gesundheitsminister Jens Spahn um die Ecke und lenkte kameradschaftlich das Skandalinteresse auf sich. 4,2 Millionen Euro, was man hört, für ein Haus in Berlin? Nicht schlecht. Jetzt warten alle gespannt auf ein Foto der neuen Hütte. Ich bin der Sache ganz auf der Seite von Jens Spahn. Ich bin auch gegen die Neidgesellschaft. Einziges Problem ist, wenn man Kanzler werden will, sollte man sich nicht zu weit von den Leuten entfernen, die einen wählen sollen. Helmut Kohl wohnte Zeit seines Lebens in Ockersheim in einem Bungalow. Willy Brandt kam nicht über Unkel hinaus. Aber vielleicht hat sich Jens Spahn auch gedacht, schnell das Geld in Sicherheit bringen, bevor die Sozis uns alles wegnehmen. Wer will es ihm verdenken? In dem Sinne, bleiben Sie vorsichtig, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.